Herr Jesus, vielen Dank für diesen neuen Tag. Danke, dass auch heute wieder ein Tag ist, an dem deine Gnade über uns gilt. Ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst für das, was du uns sagen möchtest, dass du uns im Lobpreis gleich auf dich ausrichtest, dass du unsere Herzen offen machst für das, was du durch Emi zu sagen hast. Segne ihn, erfülle ihn mit deinem Geist und mach uns bereit zum Hören. Amen.
Ja, heute Morgen bin ich in der Reihe mit Zeugnis. Als wir uns ausgetauscht haben, ihr habt schon ein bisschen gemerkt, wie das so lief. Wer macht Zeugnis? Ich habe so gedacht im Team, nee, irgendwie, ich weiß nicht so recht, Zeugnis. Zeugnis, es sind doch immer diese 180-Grad-Wenden, Wunder erlebt, Instant-Veränderung. Da habe ich nichts. Also, schwierig. Aber dann beim zweiten drüber nachdenken und so nochmal zu gucken, ja, heute Morgen ist Thema Beruf das Thema, habe ich gedacht, ja, es ist nicht diese 180-Grad-Wende, aber Gott hat in meinem Leben gewirkt. Und ja, das möchte ich euch gerne zur Ermutigung teilen und Gott zur Ehre, weil ich auch gemerkt habe, ja, Gott hat wirklich in meinem Leben gewirkt und ich bin ihm richtig dankbar, dass er das gemacht hat. Von daher passt das auch irgendwie in die Anbetungszeit. Ich habe 2012 mein Abi gemacht und danach war so die Frage, was ich mache. Und das war so die erste Frage, welcher Beruf passt eigentlich zu mir? Und da gab es einen, der hat gesagt, Psychologie, das passt zu dir, Psychologe zu werden. Ich habe hier so eine Kurve aufgemalt zwischen Sicherheit und Unsicherheit, so mein Innenleben so ein bisschen. Und da war, bevor derjenige das gesagt hat, ganz viel Unsicherheit da. Was mache ich eigentlich? Als der das gesagt hat, das hat mir Sicherheit gegeben. So, jetzt könnte man denken, okay, toll, jetzt geht's los. Ich weiß, was ich studiere und das passt. Und die Kurve geht so steil nach oben hier in dem Sicherheitsbereich. Mit jedem Studienjahr wird das irgendwie besser. Und ihr seht, es war nicht ganz so, ja. Es war die letzten 10 Jahre viel von Unsicherheit geprägt. Und meine Freunde wissen das besser. Die haben das immer wieder gehört. Mensch, passt das zu mir? Ich weiß nicht so recht. Ja? Und da gab es immer wieder Momente zwischendrin. Da habe ich wieder Sicherheit gewonnen. Da habe ich ein Praktikum gemacht, zum Beispiel in der Klinik, wo ich jetzt arbeite, habe gemerkt, ja, das passt zu mir. Das ist super und das ist super wichtig, auch so ein Praktikum zu machen, um mal zu erfahren, wie ist eigentlich das mit dem Arbeiten so und nicht nur alles Wissen irgendwie reinstopfen, aber nicht zu wissen, wie das so in der praktischen Anwendung aussieht. Dann habe ich ein Coaching gemacht, hat mir auch geholfen, hat mir nochmal so gezeigt, ja, wo sind meine Stärken, was kann ich, ja, das passt. Und dann gab es aber eben auch diese Unsicherheiten immer wieder. Nach dem Bachelor habe ich überlegt, mache ich nicht doch was anderes? Beim Berufsstart 2020, erster Tag, ich habe ihn noch vor Augen, war mit in einem Gespräch dabei, habe gedacht, scheiße, ich habe den falschen Beruf. So völlig so das überfordert und denke, nee, kann es das wirklich werden? Ihr seht, das wurde dann so ein bisschen besser, aber hat sich so die letzten 3 Jahre mit so ein paar immer Ausreißern auch nach oben und ein paar Highlights auch da immer wieder so in der Unsicherheit bewegt. Jetzt hier am Ende habe ich nochmal ganz viel grün gezeichnet. Ich hatte vor 4 Wochen mit meiner Frau so eine Auszeit, wo wir in einer anderen Klinik hospitiert haben. Und wo ich auch nochmal gemerkt habe, ja, das ist mein Beruf, das ist richtig gut, das macht Freude und ich bin jetzt in einer neuen Abteilung und das ist echt super. Heißt aber nicht, dass es jetzt nach 2023 steil nach oben geht, ja, sondern dass auch wieder diese Phasen, die mich in den letzten 10 Jahren doch immer wieder begleitet haben, die Phasen der Unsicherheit, dass die wiederkommen können. Warum erzähle ich euch das? Das geht ja jetzt nicht nur um mein Leben, sondern es geht ja auch um mein Leben mit Gott und was Gott getan hat. Ich habe eben gemerkt, ja, es tut gut, wenn Gott solche Mutmacher schenkt. Wenn es da jemanden gibt, Christian Lühling, das war der mir etwas zutraut. Das ist echt gut, solche Leute zu haben, die einem ins Leben sprechen, die einem was zutrauen. Das tut einfach richtig gut. Und das ist das eine. Das andere ist, ja, Spannungen gehören zum Leben dazu. Nichts Neues. Trotzdem will ich es nochmal sagen. Spannungen, Unsicherheiten, je nach Persönlichkeitsstruktur, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei mir war es eher ein bisschen mehr. Auch je nach Lebensgeschichte, gibt ja so viele Faktoren, aber jedenfalls Spannungen gehören dazu. Bei manchen Spannungen würde ich sagen, da kann ich im Nachhinein sagen, die haben mich reifen lassen, die haben mich geformt, verändert, geprägt. Und bei anderen Spannungen, wie jetzt so auch im letzten Jahr, wo es auch so Spannungen mit Kollegen gab, wo ich so gedacht habe, ja, hätte das sein müssen, ich verstehe gar nicht so, warum, kann ich nicht einordnen, weiß ich nicht. Und das Dritte, und das ist eigentlich so meine Hauptbotschaft, ich habe gemerkt, Gott ist der beste Psychologe, der beste Therapeut. Musste nochmal den Therapeutenberuf ein bisschen rehabilitieren, als Philipp das so auf die rechte Seite geschrieben hat. Therapeuten sind nicht nur weichgewaschen, das nur so nebenbei. Und ich glaube eben, dass Gott der beste Therapeut ist, der beste Tiefenpsychologe, weil er, klar, er hat mir ein paar Lebensumstände verändert. Er hat mir Personen ins Leben geschenkt, Äußerlichkeiten gut gemacht, aber das war nicht die Hauptsache, die er in meinem Leben gewirkt hat. Ich glaube, er hat in mir vor allem gewirkt, dass ich erkenne, dass es darum geht, ihm zu vertrauen. Und es war immer wieder ja so die Frage, in diesen 10 Jahren passt der Beruf zu mir, mit ganz vielen Zweifeln und so weiter. Und dann war immer so mein Gebet, Herr, zeig mir doch, was ist dein Plan? Und so nach dem Motto, bitte mach's mir ganz deutlich, wenn das anders laufen soll, wenn ich nicht Psychologe werden soll. Zeig mir doch deinen Masterplan. Und er hat es bis heute nicht in der Form getan, wie ich mir das gewünscht hätte. Dass das so ganz glasklar ist. Und ich habe auch so gedacht, ich finde das auch in der Bibel nicht. Ich würde mich niemals mit Abraham vergleichen und gleichzeitig sehe ich da eine Parallele, dass es auch da hieß, geh aus deinem Vaterland in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott hat ihm nicht gesagt, an dieser Stelle, du kommst dahin und das erwartet dich und das erwartet dich, sondern nur das. Und Abraham glaubte, heißt es, glaube ich, dann irgendwo. Und zu lernen, ich kann Gott nicht kontrollieren, das ist die größte Herausforderung bis heute. Und ich vermute mein ganzes Leben lang, weil ich will eigentlich die Kontrolle haben über alles in meinem Leben. Aber ich habe über ganz vieles nicht die Kontrolle. Und Gott lehrt mich, jeden Tag neu ein bisschen Übungsgrad zu vertrauen. Zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir. Und das tatsächlich auch so auszusprechen, nicht als psychologischer Trick, sondern weil ich weiß, Gott ist vertrauenswürdig und ich möchte ihm das so sagen. Ich vertraue dir, unabhängig von meinen Unsicherheiten oder meinen Sicherheiten. Und ja, das wollte ich mit euch teilen. Fertig.
Alles klar, gut, ich fange einfach mal an. War so cool, euer Musik, ich konnte mich gar nicht so richtig mitsingen, weil ich so begeistert war vom Florian, seinem Klavierspiel. Es war mein erster Berufswunsch, mit zwölf wollte ich Pianist werden. Ich habe stundenlang am Klavier gesessen, Ich habe es aber nicht über Inventio 8 von Bach rausgeschafft, mehr ging einfach nicht. Mit 14 wollte ich Florist werden. Habe im Betrieb von meinen Eltern viele Gestecke gemacht, Blumensträuße, das war meine Leidenschaft. Habe den ganzen Tag irgendwas Künstlerisches, habe Bilder gemalt, was Künstlerisches. Mit 16 wollte ich Lehrer werden. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen und so. Und dann bin ich am Schluss Pastor geworden. Ist nichts von dem gekommen, was ich machen wollte eigentlich. Und das hat mit unserer Welt zu tun, mit der Verrücktheit unserer Welt. Früher war es so einfach, oder? Also vor 1800 oder so, dann wenn dein Vater ein Stückle Land gehabt hat, hast du das halt bewirtschaftet, wenn er gestorben ist. Wenn er Schreiner war, bist du halt Schreiner geworden. Du hast einfach das gemacht, was der Papa gemacht hat oder die Mama oder wie auch immer, ne? Und dann kam die industrielle Revolution und auf einmal hat sich Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt haben sich auseinandergerissen und dann kam die Qual der Wahl. Und ich habe euch mal hier was aus der Resilienzforschung aufgezeichnet. Und dann mit 1990, mit der Wende in Deutschland, hat sich vieles nochmal verkompliziert. Die Welt ist komplexer geworden. Ihr könnt es nicht lesen, weil ich kann nicht gut schreiben. Komplexität heißt es hier. Die Welt ist vor 1990 eine andere gewesen. Sie war auch schwierig, war auch alles komisch, aber sie war noch nicht so komplex. Sie ist komplexer geworden auf einmal. Kalter Krieg und so, Abwägen und so. Also vor 1990 war das alles so und mit 1990 ist die Welt schwieriger geworden. Und dann im Jahr 2000 bis 2010 ist sie auch schneller geworden. Auf einmal haben wir das ganze neue Computer, Digitalisierung und so und dann ist es auch Vollgas geworden. Und von 2010 bis 2020 hat sich das nochmal exponentiell vergrößert. Es ist komplexer und schneller geworden. Die ganze Welt ist verrückt geworden und ab 2020 spricht man, gib mir mal die nächste Folie, spricht man, die haben gar keinen Ausdruck mehr für sowas, die reden von der VUCA-World, in der wir leben. Eine völlig verrückte Welt, wo du nichts mehr weißt, wo alles nur geprägt ist von der Volatilität, also dass du keine Ahnung hast, es ist alles so instabil, du weißt nicht mehr, wie es läuft, Unsicherheit, Uncertainty, komplex ist es geworden und auch nichts mehr ist klar, alles ist nur durcheinander. Und in diese Welt hinein müsst ihr euren Beruf finden. Alles, du stehst wie vor dem Joghurtregal beim Edeka und du kannst nicht mal die Namen aussprechen, geschweige denn die Inhaltsstoffe wiedergeben und sollst wählen, was du kaufen sollst. Keine Ahnung. Völlig verrückt, diese Welt. Und trotzdem setzt dich das Evangelium frei, durch die Verrücktheit und Komplexität dieser Welt deinen Beruf zu finden. Wir sind ja heute Morgen bei diesem Thema, was hat das Evangelium oder wie verändert das Evangelium unseren Beruf. Was habe ich heute Morgen gemacht? Ich habe euch gestern schon Anhaltspunkte gegeben. Was habe ich heute Morgen gemacht zu Hause? Auf jeden Fall, das war ein Anhaltspunkt. Und die Spülmaschine gemacht, genau. Die habe ich heute Morgen auch schon ausgeräumt. Und ich habe mich vorbereitet auf das, was ich euch heute sagen will. Was von diesen Dingen war Arbeit? Alles. Sicher, alles war Arbeit. Gut, Kaffee trinken ist nicht so viel Arbeit für mich, aber den herstellen ist Arbeit, ne? Da kommen wir in die erste Lüge, die unseren Kopf beherrscht, seitdem es Lohnarbeit gibt. Arbeit ist nur Lohnarbeit, ne? Alle, die kleine Kinder haben und Mamas sind und vielleicht zu Hause ihre Kinder erziehen, so wie meine Frau, die merken das tagtäglich. Gilt nichts. Du kriegst ja kein Geld dafür. Bist du noch zu Hause oder arbeitest du schon? Alles, was Geld gibt, ist was wert. Und deswegen mehr Geld, mehr Wert. Eine große Lüge, eine kapitalistische Lüge, die aber sich tief in uns hineingefressen hat. Ich bin das wert, was am Schluss auf meinem Konto kommt. Nein, mein ganzes Leben ist Arbeit. Die Idee Gottes ist eine ganz andere Idee, als wir mit unserem Wirtschaftssystem entwickelt haben. Für Gott ist die Idee der Arbeit, mach's mir nach. Gott ist ein arbeitender Gott. Alles beginnt in der Schöpfungsgeschichte. Gott ist ein Gott, der arbeitet und chillt. Beides. Er macht jeden Tag was Großes und am Schluss hockt er sich hin, trinkt seinen Kaffee und sagt, nice, sieht gut aus. Das ist echt gut gelungen. Und gibt uns damit ein Vorbild, weil er schafft dann den Menschen am sechsten Tag in seinem Ebenbild. Und sagt damit, so wie ich diese Welt geschaffen habe, wie mein Arbeitsrhythmus ist deiner, weil du mein Ebenbild bist. 6 Tage plus 1, beziehungsweise sogar noch ganz anders, 1 plus 6. Denn der erste Tag, den die Menschen aktiv erleben, ist der Ruhetag. Eigentlich ist das die richtige Arbeitsmoral, wenn wir Gott es nachmachen wollen. Wir starten mit der Ruhe. Das ist das Wichtigste. Und aus dieser Ruhe raus arbeiten wir 6 Tage. Manches davon kriegen wir Geld und manches kriegen wir kein Geld. Und dieser Entwurf von Arbeit ist so ganz anders als die umgebende Kultur im alten Vorderen Orient Arbeit beschrieben hat. Denn Mose, der das geschrieben hat, der kommt ja aus der ägyptischen Hochkultur, wo er erzogen worden ist an der Universität von Kairo. Ist auch heute eine der führenden Universitäten noch. Und er hat da gelernt, es gibt nur ein Ebenbild Gottes und das ist der Pharao. Nur der ist eigentlich ein Gott und alle anderen sind irgendwie Staub. Ihr seid Staub. Beziehungsweise die andere große Erzählung war die der babylonischen Herkunft. Da gibt es die Götter und den Obergott Marduk und die beschweren sich, haben keinen Bock mehr zu arbeiten, weil es allzu viel Job ist. Und da sagt er, ich baue euch ein paar Sklaven, die die ganze Arbeit verrichten, dann macht er die Menschen. Und die müssen arbeiten, damit die Götter in der Hängematte chillen können. Und nun kommt Mose und entwirft ein ganz anderes Modell von Arbeit und sagt, nein, ihr alle seid Ebenbilder Gottes. Und ihr alle arbeitet wie Gott. Arbeit ist Würde. Arbeit ist Ausdruck deiner Gottesebenbildlichkeit. Egal, ob du dafür bezahlt wirst oder nicht. Dass du damit auch noch deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, ist nice, aber ist nicht entscheidend. Ob du zu Hause stehst und die Spülmaschine einräumst oder ob du im Betrieb am Schreibtisch hockst und irgendwas entwirfst oder ob du bei den Kindern im Kindergarten als Erzieherin oder keine Ahnung, als Lernbegleiterin oder so. Es ist völlig egal, was du tust. Es ist wichtig, wie du es tust, aus welcher Motivation du es tust, dass es evangeliumsgemäß läuft. Und da wollen wir uns heute mal miteinander beschäftigen. Ich habe euch mal 3 Gedanken mitgebracht, die ich mit euch teilen will. Der Gedanke, du arbeitest mit Gott, du arbeitest im Evangelium, also der Modus unserer Arbeit, du arbeitest für Jesus, die Perspektive unserer Arbeit. Wir schauen es uns mal miteinander an. Weil Arbeit ist immer eine Frage der Geschichte, die wir über diese Arbeit haben. Das ist die 2. Lüge. Was für eine Story verbindet sich mit Arbeit für dich? Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle in der westlichen Kultur, die sie mit Arbeit verbinden. Zum Beispiel, ich habe gerade schon gesagt, Kapitalismus. Der große Gegenentwurf in der westlichen Kultur war Karl Marx, wo der Kommunismus oder der kommunistische Gedanke rauskommt. Er sagt, Arbeit ist eigentlich ist ein Mittel der kapitalistischen Unterdrückung von den die es geschafft haben, der Elite. Die unterdrückt die Menschen und die ist ein Problem und diese Arbeit muss reguliert werden, dass sie nicht ungerecht stattfindet und deswegen brauchen wir einen allmächtigen Staat, der diese Arbeit reguliert. Er sagt also, das Problem sind Leute, die andere unterdrücken und wir brauchen einen allmächtigen Staat, der das reguliert. So funktioniert Kommunismus oder Sozialismus auch heute nicht auf dieser Ebene. Und dann gibt's einen psychologischen Ansatz, Sigmund Freud war das, der gesagt hat, nee, das Problem bei uns Menschen ist die Unterdrückung des Lusttriebes. Wir machen nicht, was wir Bock haben. Und vor allem die Moralwächter, und zu seiner Zeit waren das vor allem die Kirchen, die gucken immer und machen dir immer ein schlechtes Gewissen, das ist alles blöd und so, und du musst dich schlecht fühlen. Und wir müssen uns davon befreien. Wir brauchen ein Outing. Ich muss machen, was ich Bock habe. Leben, was in mir drin ist. Dann, das ist die Lösung. Das Böse sind die Moralwächter und die Lösung ist, mach dein Ding. Ihr kennt die 2, das ist heute in unserer Kultur so drin. Diese 2 Gedanken, die haben sich durchgezogen bis in unsere DNA. Und dann kommen manche mit einem konservativen Lebensentwurf, die sagen, nee, wir müssen uns wieder rückbesinnen. Plato bietet eine gute Möglichkeit. Der alte Philosoph, der sagt, die ganze Welt ist für den Arsch. Wir brauchen wieder konservative Werte. Fleiß, Tugendhaftigkeit, Moral, Sparsamkeit, Genügsamkeit und so. Und dann gehen die so einen konservativen Entwurf und leben so ein Leben. Und es ist alles Lüge. Es ist alles Lüge. Alle haben was richtig erkannt, ganz sicher. Aber die große Lüge in diesen Entwürfen ist, das Problem dieser Welt ist ein Problem von bestimmten Strukturen oder bestimmten Menschen. Und die Lösung in dieser Welt ist, es liegt in bestimmten Strukturen oder in bestimmten Menschen. Alle diese Entwürfe schauen nicht tief genug. Nur das Evangelium schaut tiefer, sagt das Problem von Arbeit. Ist nämlich Sünde. Sünde. Deswegen macht dir Arbeit Mühe. Und das ist in der Schöpfungsgeschichte, im Sündenfall angelegt. ihr kennt die Story, seid ihr alles Bibelkenner. Wie Adam und Eva von diesem Baum essen und der Schlange vertrauen, hat mal einer gesagt, wäre doch schön gewesen, sie wären Chinesen. Dann hätten sie die Schlange gegessen und den Apfel hängen lassen. Aber nein, sie nehmen diese Frucht. Sie nehmen diese Frucht und dann ist alles kaputt im Nachgang. Alles kaputt. Auf einmal wird die Arbeit mühevoll. Vorher war es nice. Adam und Eva, die waren gleichberechtigte Schöpfer mit einem Kulturauftrag für diesen Garten Eden, in dem sie waren, von Gott geadelt als Mitarbeiter Gottes. Und jetzt ist alles kaputt. Auf einmal wird es mühsam. Alles wird mühsam. Vom Kinderkriegen bis zum Arbeiten auf dem Acker. Es ist nur mühsam. Das eigentliche Problem unserer Arbeit ist nicht bestimmte Strukturen, bestimmte Menschen. Und die Lösung ist auch nicht eine innerweltliche, sondern das Problem ist Sünde. Und die Lösung liegt im Evangelium. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, du arbeitest mit Gott. Wir schauen mal rein. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir sind in einer gewissen Weise gar nicht anders als Leute, die keine Christen sind. In einer gewissen Weise geht es uns genauso. Jesaja 28 bringt es hier so auf den Punkt. Pflügt der Bauer denn den ganzen Tag zur Vorbereitung auf die Saat? Eckt er denn jeden Tag sein Ackerland? Nein, wenn er die Äcker geebnet hat, streut er Dill und Kümmel aus, sät Weizen, Hirse, Gerste auf sein Feld und Dinkel an den Rand. Und dann kommt es so, unterwies ihn Gott, belehrte ihn, wie er vorgehen soll. Jeder, der arbeitet, arbeitet eigentlich mit Gott. Die Natur ist ein Buch, das Gott aufschlägt und uns zeigt, nach welcher Ordnung er diese Welt strukturiert hat. Und wir lernen aus dieser. Natürlich meint Jesaja nicht, dass Gott jetzt seine Lehrunterrichtseinheit macht. Ich erkläre euch mal, wie man Dreifelderwirtschaft macht oder Fruchtwechsel oder so. Sondern er will damit sagen, wir lernen aus dem Buch der Natur. Und wenn wir arbeiten, arbeiten wir mit Gott. Das ist der Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Denn diese Erde ist, auch in ihrem gefallenen Zustand, ist immer noch sehr gut. Sie ist sehr gut. Gott sah an, alles, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Gott hat diese Erde super gemacht. Und er hat uns Kreativität, Schaffenskraft gegeben, um diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Er nimmt uns mit hinein in das, was er tut. Aber leider hat der Sündenfall hier eben Mühe dazu gepackt. Auf einmal ist es nicht mehr nice, auf einmal macht es nicht mehr nur Bock. Es gibt schon Momente, wo es Bock macht, auch zu arbeiten, aber es gibt auch viele Momente, wo es nicht so ist. Manche kommen manchmal zu mir und sagen, wenn ich über Arbeit spreche und als Christ arbeiten, dann sagen sie, ja, du kannst leicht reden. Ne? Du beschäftigst ja dich den ganzen Tag mit Gott. Du liest ja immer in der Bibel und das ist ja etwas, wo, das ist ja super, das ist was ganz Christliches, aber ich... Mein Chef ist ein Arsch, zu dem muss ich gehen, ich muss eine Stechkarte oder im Homeoffice und ich werde kontrolliert und das ist eine Sklave, das ist eine Packerei, nur damit ich am Ende vom Monat das Geld auf dem Konto habe. Da ist überhaupt nichts Christliches dran und du hast doch so einen geilen Beruf, der so christlich ist. Dann denke ich so, du hast keine Ahnung von meinem Beruf. Du hast einfach keine Ahnung. Die meiste Zeit meiner Arbeit ist einfach auch Mühe. Ich sitze die meiste Zeit meiner Tätigkeit vor dem PC, mache irgendwelche Sachen, ich zwinge mich dazu, bestimmte Abläufe, bestimmte Strukturen, bestimmte Vorbereitungen zu tätigen und das ist Mühe. Jeder Beruf dieser Welt ist dem Fluch des Sündenfalls unterworfen. Und es gibt nicht einen geistlichen, christlichen Job, der irgendwie dem entrückt wäre, sondern jeder Beruf ist schwierig. Warum wir oft so Mühe haben mit unserer Arbeit auch ist, weil wir im Kopf so eine Trennung zwischen Christlichem und Unchristlichem, zwischen Geistlichem und Ungeistlichem eingeführt haben. Wir denken so, ja, ich gehe unter der Woche, gehe ich so einem Job nach, da verdiene ich meine Brötchen damit und dann danach arbeite ich in der Gemeinde. Und das ist das Geistliche. Und sonntags gehe ich in den Gottesdienst, das ist das Geistliche. Und danach gehe ich heim und dann chill ich mit meiner Familie und das ist das Ungeistliche. Und dann gucke ich einen Film, das ist ungeistlich. Und am nächsten Morgen mache ich stille Zeit, das ist wieder geistlich. Und dann gehe ich wieder meine Arbeit, das ist ungeistlich. Und wir machen so eine Salamitaktik. Wir teilen unsere Woche auf in geistliche und ungeistliche. Das ist unbiblisch. Das ist nicht evangeliumsgemäß. Sondern alles ist geistlich und alles ist der Sünde unterworfen und in dem Sinne auch ungeistlich. Alles. Einfach alles. Überall zieht sich der Schöpfungsauftrag Gottes hinein. Überall bist du, wo du bist, Mitarbeiter Gottes an dem Ort, wo du stehst, in dem Beruf, den du machst. Und deswegen, ich will das mal so droppen hier, auch wenn das vielleicht unserem Individualismus nicht so entspricht, es ist völlig egal, was für einen Beruf du machst. Manche sagen so, ich muss den Beruf, und es ist völlig egal, was du machst. Es ist wurscht. Die Frage ist, verstehst du dich als Mitarbeiter Gottes an dem Beruf, wo du stehst? Ist das deine Perspektive? Siehst du dich? Und da bist du mit allen Leuten auf dieser Erde in einem Topf. Denn da geht es allen gleich, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind. Wir schaffen einfach mit unseren Händen, was uns vor die Nase kommt. Das machen wir. Wir machen es mit Gott. Das ist der Auftrag für uns als Menschen. So, zweiter Gedanke. Aber trotzdem macht das Evangelium einen Unterschied. Jeder Mensch arbeitet, jeder Mensch ist Mitarbeiter Gottes, ob er Christ ist oder nicht Christ ist. Jeder Beruf ist ein Mitarbeiten am Reich Gottes im großen Sinne. Egal, ob es ein geistlicher oder nicht geistlicher ist. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Arten, wie wir diesen Beruf ausüben können, in dem du drin steckst. Das macht den Unterschied, wie du diesen Beruf angehst. Ist es evangeliumsgemäß? Verändert das Evangelium deinen Beruf, in dem du drin steckst? Es muss ja nicht einfach nur ein Lohn, also mit Beruf meine ich nicht nur Lohnarbeit, sondern meine Frau, die zu Hause ist und keinem Lohnarbeit nachgeht, die hat auch ihren Beruf, ihr Berufsfeld. Das ist ihr Verantwortungsbereich, ihr Mandat. Und dieses Mandatsgebiet muss eben vom Evangelium durchdrungen, vom Evangelium aufgesaugt werden. Und das sagt Paulus zu Timotheus, der übrigens ein Pastor war, dem müsste man das ja eigentlich nicht sagen, aber er sagt, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein rechtschaffener und untadeliger Arbeiter. Er sagt, du bist ein Pastor, mach deinen Job gut. Ne, mach ihn evangeliumsgemäß. Mach ihn Christusgemäß. Wenn du in einem Betrieb arbeitest, ich vermute mal, viele von euch schaffen schon irgendwo oder studieren oder so, wenn ihr da seid, könnt ihr das evangeliumsgemäß machen oder nicht? Ein christlicher Arbeiter ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass er Traktate im Pausenraum auslegt oder dass er keine Sexaffäre im Büro hat oder so. Das ist auch nett, wenn das passiert, aber es macht dich deswegen nicht zu einem christlichen Arbeiter, sondern ein christlicher Arbeiter, der vom Evangelium durchdrungen ist, der trägt die Erlösung des Sündenfalls in den Beruf hinein. Das ist der Punkt. Durch den Sündenfall ist unsere Arbeit kaputt gegangen, die Schönheit der Arbeit zerstört worden und sie wird auf einmal mühsam, sündig. Auch die Ziele sind sündig auf einmal. Auf einmal geht's nur um was habe ich davon, wie kann ich möglichst viel mitnehmen und so. Und wir brauchen Erlösung unserer Arbeit. Und wenn du als erlöster Mensch in deinen Beruf reingehst, in deinen Betrieb reingehst, dann bringst du dort Evangelium rein. Und das hat mit deinen Werten zu tun, zum Beispiel. Das schlägt sich nieder auf deine Werte. Dann ist es für dich selbstverständlich, dass du ehrlich bist, fleißig bist, dass du pünktlich bist und dass du die Menschen liebst, die in deinem Job sind. Es ist für dich klar, nicht weil du es musst, nicht weil du damit einen Karrieresprung vormachst, sondern weil es die Christusnatur ist. Weil es der Jesus, der in dir lebt, gar nicht anders kann, als mit den Menschen gut umzugehen. Du schaust auch deine Leute anders an, also dein Menschenbild verändert sich auch. Du guckst ganz anders auf deine Mitarbeiter, sie sind für dich wertvoll. Du läufst nicht an der Putzfrau vorbei, die mit ihrem Kopftuch durch euer Büro wischt und beachtest sie nicht, sondern du beachtest sie ganz genauso wie den Boss, der gerade durch das Büro läuft und dem du dann sagst, oh, guten Morgen, ne? So, nein, sie kriegt die gleiche Wertschätzung, weil sie einen genauso wertvollen Beitrag zu der Arbeit in eurem Betrieb leistet, wie er als Boss. Da ist unsere ganze Sicht auf Arbeit ist so durchdrungen von Lügen, von Wertigkeit, die wir einführen in die Tätigkeiten. Das ist nicht evangeliumsgemäß, das ist Sünde. Für dich erschließt sich durch das Evangelium eine neue Perspektive auf deine Kollegen. Alle sind wichtig und wertvoll. Nicht umsonst sind in der Renaissance die Menschenrechte von Christen erfunden worden, waren alles christliche Denker, die ganzen Menschenrechte, die wir heute in der UN-Charta und so haben, die dort erfunden wurden, weil sie davon ausgingen, wir sind eben Bilder Gottes, wir haben Würde. Jeder von uns hat Würde, egal welchen Job er macht. Dein Job entscheidet nicht über die Würde deines Daseins, deines Menschseins. Ich fordere dich raus, das zu durchbrechen, auch die Lüge in deinem Kopf zu enttarnen und das zu durchbrechen. Ne? Das hat auch mit den Zielen zu tun. Was willst du werden und so? Ne? Wenn du so einen Karrieremodus im Kopf hast, weil du denkst, das verleiht mir was, wenn ich da lande, das ist Lüge. Das ist Sünde. Das Evangelium kann dich frei machen davon. Und gleichzeitig ist auch das Evangelium verändert auch die Art und Weise, wie du dich fortbildest in deinem Job. Viele denken, ein guter Christ ist jemand, der einen richtig guten Job macht, ne? Der sich also sozusagen auf der Ebene seines Wissens in seinem Beruf fortbildet und dann ein richtig guter Programmierer ist oder ein richtig guter, Erzieherin ist oder so. Nein, das ist nur eine Seite. Wenn das Evangelium mein Leben ausfüllt, dann bilde ich mich auf dieser charakterlichen, persönlichen Ebene genauso fort. Ich wachse in Christus hinein. Dadurch verändert sich mein ganzes Mindset und ich werde zu einem Segensträger in meine Berufswelt hinein, wie es jemand, der Jesus nicht hat, gar nicht sein kann. Ich habe vor vielleicht 18 Jahren habe ich ein Leasing-Modell erfunden für den Stadtteil, wo wir wohnen. Ich bin zu den Schulen gegangen, habe ihnen Arbeitskräfte angeboten für Umme. Gesagt, wir stellen als Kirche, als Gemeinde stellen wir Menschen an, Freiwillige für ein Jahr und die lease ich, also die verleihe ich an euch. Ihr könnt die dann kaufen von mir als Schule und die werden dann als Lernbegleiter, als Jugendbegleiter in eurer Schule dann mitarbeiten. Und das ist ein Erfolgsmodell geworden in Durlach, wo ich wohne. Wir haben in einer Schule angefangen und zwischenzeitlich hatten wir dann an 4 Schulen gearbeitet. Jetzt gerade sind es wieder 3 Schulen wegen den Fördergeldern. Und wir haben mehrere Leute angestellt, die an den Schulen arbeiten und dort Segensträger des Evangeliums sind. Es hat so weit geführt, dass in einer Schule die Sozialarbeiter von der Stadt abgezogen wurden, weil unsere Freiwilligen, die ein FSJ oder so machen, bei uns eine bessere Arbeit machen als die Sozialarbeiter der Stadt. Obwohl die ausgebildet sind für ihren Job. Ne, und die unsere, aber die haben eine andere Sicht auf die Menschen. Und der Rektor einer Schule ist dann bei einem Jubiläum zu uns in die Kirche gekommen und hat gesprochen, sollte eine kleine Rede halten. Und dann ist er vorne hingestanden und hat gesagt, ich möchte Ihnen mal als Gemeinde was sagen. Seitdem Sie an unserer Schule arbeiten, hat sich das Klima auf den Fluren unserer Schule merklich verändert. Ist die Schule christlich geworden? Nö. Viele davon sind immer noch Moslems und wenn wir da einen Schulgottesdienst machen, da ist kaum einer drin, der ein Christ ist. Ne? Aber hat diese Schule einen Vorgeschmack der Erlösung bekommen? Ja. Das ist evangeliumsgemäßes Arbeiten. Dass dein Betrieb einen Vorgeschmack der Erlösung bekommt. Weil das Problem von Arbeit ist Sünde und die Lösung ist Erlösung. Erlösung. Christus. Erlöst dich vom Fluch der Sünde, von dem, was sich da alles an Unfairheit reinzieht. Und damit erlöst er uns auch von falschen Motiven beim Arbeiten. Ich war vor einem Jahr auf einer Schulung für Führungskräfte. Ich bin da also in so ein Management-Seminar gegangen. Es war ein Manager, der war auch Christ, war sehr cool. Und da waren also lauter so Leute aus dem mittleren Management neben mir gestanden. Oder gesessen in diesem Seminar. Und die erste Frage, die er uns gestellt hat, alle so in Führungspositionen, sagt er so, Ihre Firma, Ihr Betrieb, ich war der einzige Pastor in der Runde, Ihre Firma, Ihr Betrieb, der hat doch Ziele, Visionen, ein Mission Statement. Alle so, ja. Können Sie mir sagen, was das Ziel Ihrer Firma ist? Eine einzige hat es gewusst, weil ihr Papa die Firma gegründet hat und sie mitgearbeitet hat an den Zielen. Alle anderen... Dann sagt einer so, ich glaube Geld verdienen. Und dann sagt der andere, ja, Geld verdienen, haben sich beigepflichtet. Alle so, ja, ich glaube Geld verdienen ist das Ziel unserer Firma. Ne? Und damit haben sie so Wahrheit ausgesprochen, wie sie es vielleicht selber gar nicht gemerkt haben. Denn die hatten alle Mission Statements auf ihren Homepages. Ja, mit unserem Produkt wollen wir die Lebensqualität unserer Kunden nachhaltig verbessern. Wir wollen ganzheitlich und umweltschonend und bla. Das ist die Welterlösung, was die präsentieren auf ihrer Homepage. Und am Ende geht es nur um Geld verdienen und sonst um gar nichts. Und das haben die ehrlich ausgedrückt, weil es ihnen am Ende scheißegal war, was ihre Firma für ein Ziel hat. Für sie persönlich ging es nämlich nur um ihr eigenes sündiges Ziel. Und die Frage ist das auch dein Ziel, wenn du in die Firma gehst, wenn du arbeitest? Ist unser Ziel wirklich das Evangelium, die Erlösung in diese Firma hineinzutragen? Oder wenn nicht, dann zieht sich die Sünde immer rein und dann geht es nur um dein Gewinn, was rauskommt. Das Evangelium kann komplett alles neu schreiben in der Arbeitswelt. Ganz neue Unternehmensziele in dich hineinbringen. Und das hat damit zu tun, was für einen Fokus ich bei der Arbeit habe. Wenn du wirklich evangeliumsgemäß arbeiten möchtest, dann muss, wie ich gestern schon gesagt habe, dann ist das Wichtigste einfach, komm zu Jesus. Hab Jesus im Blick. Das ist das Wichtigste und das ist der dritte Gedanke, den ich euch heute mitgeben will. Du arbeitest für Jesus. Kannst du das? Danke. Du arbeitest für Jesus. Der größte Abschnitt über Arbeit im Neuen Testament ist in Epheser 6. Ich habe ihn hier euch aufgeschrieben. Da geht es um ein Arbeitnehmerverhältnis, wie es im Römischen Reich üblich war. Da gab es ja nicht so Arbeitnehmer wie bei uns, sondern das waren die Sklaven. Die sind zum Teil schlecht behandelt worden, manchmal aber auch ziemlich gut. Eher so ähnlich wie Arbeitnehmer bei uns. Und Paulus regelt, wie geht denn das miteinander im Job bei euch? Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selber, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgabe bereitwillig, mit Freude. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohung einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Paulus wendet sich hier an Christen und sagt, durch das Evangelium verändert sich deine Haltung in deiner Arbeit. Ob du, was für eine Position du hast, ob du jetzt versklavt bist, also malochen musst, wie so ein, in der Grube, so im Pott. Oder ob du ein Freelancer bist oder ob du der Boss bist in der Firma. Es ist egal. Es sind immer dieselben Grundsätze, die das Evangelium in deine Arbeit hineindroppt. Nämlich alles für Jesus. Alles durch Jesus, alles mit Jesus. Keine Tricks, nur Jesus. Er soll in jedem Moment deiner Arbeit durchscheinen. Ich mache die Arbeit nicht für meine Unternehmensziele, für meine Vision, sondern für Gottes Vision, für Gottes Ziele. Ich arbeite nicht, um meinen Chef zu beeindrucken, um eine Karrierestufe zu erklimmen, sondern um Gott zu gefallen, weil ich ihn liebe und mit ihm, weil ich das leben will, was Gott leben will, weil ich seine Brille aufhab, wenn ich durch die Arbeit gehe. Na, ihr kennt vielleicht so Amazon und weitere Firmen, Google und so, die haben ja so Brillen entwickelt, ne, mit denen du rumläufst und dann wird die ganze Zeit irgendwas eingeblendet, irgendwie so, kaufen Sie nicht in diesem Laden eine Jeans 200 Meter weiter, kostet sie 10 Euro weniger oder solche Sachen. Ne? Da wird dauernd so Digitalsachen eingeblendet in diese Brille. Du musst die Jesusbrille aufziehen, wenn du in den Betrieb gehst. Du siehst nicht den Chef, der rumschreit und jäh zornig ist, sondern du siehst den Mann, der verletzt ist, weil seine Frau gerade weggelaufen ist, weil seine Kinder mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Du siehst nicht die Putzfrau, die nicht ganz sauber den Schreibtisch geputzt hat und schimpft sie an, sondern du siehst diese Frau, die mit ihrem bisschen Geld, was unser ausbeuterisches System ihr nur gibt, ihre Familie im Kosovo ernährt. Du gehst mit einer anderen Brille durch, wenn du die Jesusbrille aufhast, in deinem Betrieb. Und das gipfelt in diesem Satz, in diesem Text erstmal, wo Paulus es immer wieder betont, alles nur für Christus. Mach alles nur, wie wenn du es für Christus tätest. Zieh die Jesusbrille auf, wenn du am Mittwoch wieder zur Arbeit gehst. Und es gipfelt in diesem Satz, und damit komme ich zum Schluss, den Paulus mal in 1. Korinther 10, Vers 31 erwähnt, ob ihr nun esst oder ob ihr trinkt oder auch was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Erinnert euch nochmal dran. Westminster Bekenntnis von 1647. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Gott die Ehre zu geben und ihn zu genießen in allen Dingen. Das ist auch in der Arbeit. Das Evangelium ist die Lösung für alles. Auch für deine Arbeit. Tu alles zur Ehre Gottes und dann kannst du ihn genießen in deiner Arbeit. Und ein Stück Himmel wird aufgetan. Ein Stück der Sündenlast, die sich auch durch deine Arbeit zieht, in der Mühe, kann aufgelöst werden mit dem Blick auf Jesus. Und du arbeitest dann auf einer ganz anderen Ebene. Mein Opa war Prokurist in einer Nähmaschinenfirma. Ich habe ihn nicht mehr kennengelernt, ist gestorben vor meiner Geburt. Aber ich habe Geschichten von ihm gehört in meinem Dorf. Das war der größte Betrieb am Ort und die Fabrikantenwitwe, die diesen Betrieb geleitet hat, die hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Das war so um die Kriegszeit rum. Und die hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Und wenn es Streit gab oder Ungerechtigkeit in der Firma gegeben hat, so haben mir die Leute erzählt, dann hat sie immer gesagt, holt mir den Grauer, denn der lügt nie. Ich will wissen, wie es war. Wisst ihr, der war auch Vorarbeiter, also irgendwo mittleres Management oder so. Aber das war völlig egal. Das hat die Leute... Wenn die Leute das erzählen, die interessieren sich nicht dafür, ob er beruflich erfolgreich war. Sie erinnern sich aber an diesen integren Menschen, der sozusagen Streitigkeiten geschlichtet hat, der das Betriebsklima nachträglich verbessert hat, weil er Christus in die Arbeit gebracht hat. Manche von meinen Brüdern sind Handwerker. Einer ist Gärtnermeister und er hat in einem Betrieb angefangen zu arbeiten. Er war, wenn wir zu Hause, ich bin ja auch in der Gärtnerei aufgewachsen, wir haben immer gearbeitet, er war immer der Langsamste. Immer der Langsamste. So, er war so genau und so. Und hat immer doppelt so lange gebraucht wie die anderen. Und der hat es aber als Beruf gemacht nachher. Und hat seinen Meister erworben und wurde dann von dem Betrieb eingestellt. Und dann habe ich mal mitgehört, wie mein Papa mit dem Betriebsleiter, der kannte den zufällig, gesprochen hat. Weil mein Papa wusste ja, dass mein Bruder eigentlich der Langsamste ist. Und er wollte wissen, warum hat er ihn eingestellt? Und er hat gesagt zu ihm, Udo, warum hast du denn eigentlich, wie macht sich mein Sohn so? Sagt der Udo, der Betriebsleiter, ich sage jetzt so, hajo, Eberhard Wolschow, der ist halt ein bisschen langsam. Aber seitdem er bei uns, er hat 12 Angestellte gehabt, seitdem er bei uns im Betrieb ist, arbeiten alle anderen besser. Denn der guckt, dass es allen gut geht. Und deswegen ist das mein wichtigster Mann. Obwohl er der Langsamste ist. Das ist christliches Arbeiten. Es geht nicht darum, bist du talentiert, bist du besonders geil, bist du besonders super oder so, sondern ist Christus in deiner Arbeit. Das Evangelium löst deine Arbeit und zieht dich raus aus den ganzen Lügen, die sagen, nur wenn ich Karriere mache, nur wenn ich Geld verdiene, nur wenn Leute das sehen. Nein, alles für Christus, alles mit Christus, alles durch Christus. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast vom Fluch der Sünde. Und dieser Fluch der Sünde zieht sich in unsere Arbeit hinein. Und ich leide auch manchmal so drunter, dass mir es da geht wie allen Leuten auf dieser Erde. Dass es einfach mühsam ist, manchmal zu arbeiten. Und ich danke dir gleichzeitig, Herr, dass du uns erlöst hast auch vom Fluch der Sünde, der sich durch unsere Arbeit zieht. Und ich bete darum, dass du alle, die hier sind, einfach auch die Lügen zerstörst in ihrem Kopf, die sich eingenistet haben über die Arbeit. Und dass du es nochmal neu programmierst, nochmal neu schreibst, was das Evangelium verändert und erlöst in ihrer Arbeit. Ich bete darum, dass wir als Segensträger, als Christus-Repräsentanten in unsere Arbeit reingehen und uns nicht definieren darüber, was wir tun, sondern wie wir es tun. Herr, verändere uns nach deinem Willen. Amen. Jetzt habe ich euch einen Moment der Stille gegönnt. Ihr habt 25 Minuten Zeit, so roundabout, um in der Stille mal ein paar Fragen für euch zu erklären. Und ich wurde angehalten dazu, euch zu ermahnen, wirklich auch die Stille zu nutzen und nicht mit euren Dudes abzuhängen und noch einen Kaffee zu trinken, sondern wirklich, nehmt dir mal du Zeit, geh einfach mal 20 Minuten raus oder bleib hier und kontrollier mal in deinem Kopf, wie arbeitest du? Oder wie wählst du, nach welchen Gesichtspunkten, falls du noch auf dem Weg bist, wählst du deinen Beruf aus oder deine Verantwortungsbereiche, wo du gerade bist? Ne? Welches Bedürfnis verbindest du mit Arbeit und welche Antwort auf dieses Bedürfnis? Spür mal dem nach in dir. Was treibt dich an? Was ist dir wichtig? Und welche Antwort hat das Evangelium darauf? Wir treffen uns wieder um elf. Und dann geht's in die nächste Einheit. Okay, kann ich schon reden, ja? Okay, ihr hört mich, gut. 2, 3 Vorbemerkungen mal, die ich gern sagen will, bevor wir ins nächste Thema starten. Wenn ihr noch irgendwie Fragen oder Gesprächsbedarf habt, ich bin nachher noch zum Mittagessen da und danach so lange, wie halt irgendjemand noch schwätzen will, dann kommt einfach auf mich zu und dann schwätzen wir oder ihr nehmt mit mir, könnt auch im Nachgang Kontakt aufnehmen. Das Zweite ist, ich habe ja gestern darüber gesprochen, über Apologetik der Postmoderne, also wie können wir den christlichen Glauben erklären für postmoderne Menschen. Ich habe jetzt mal mein Buch mitgebracht, so sieht es aus, liegt hinten links. Wenn Leute von euch sich für so Zeug interessieren, wie rede ich über all die Themen des Glaubens, warum lässt Gott es zu, wie kann man an Wunder glauben, ernsthaft, die Bibel und solche Sachen. Und das in einem postmodernen Kontext, dann könnt ihr hinten ein Buch mitnehmen und wenn ihr Geld dafür reinschmeißt, irgendwo hinlegt, ist es okay und wenn nicht, ist auch egal. Nehmt einfach eins mit, wenn es euch interessiert. Die es nicht interessiert, bitte keins mitnehmen. So. Dann hatte ich gestern auf dem Fragezettel, hatten wir noch ein paar Fragen, die ihr gestellt hattet, die ich nicht beantwortet habe. Solche Fragen wie, dürfen Frauen predigen? Warum lässt Gott Leid zu? Was für ein Zweck? Wie sieht Unterordnung in der Ehe aus? Und so. Solche Fragen. Die können wir natürlich im Rahmen von sowas nicht beantworten. Aber Ich habe mit meiner Kollegin zusammen einen Podcast, wo wir solche Fragen, die sind alle beantwortet, schon mal worden von mir sozusagen. Wir haben die alle schon mal durchdiskutiert miteinander. Wenn ihr Bock habt, den zu hören, könnt ihr euch die Folgen rausziehen. Der heißt Church and Coffee, natürlich, Kaffee. Church and Coffee. Und da könnt ihr diesen, könnt ihr dann einfach hin zu der Folge, die sind dann immer auch schön überschriftet. Und dann könnt ihr euch einfach zu der, wenn du die Frage hattest, zieh dir einfach die Folge rein. Beziehungsweise manchmal bei diesem ganzen Frauen-Männer-Thema sind es dann 4 Folgen, die man anhören muss, nicht nur eine. Aber ja, okay, dann müssen wir auch nicht alle Fragen so beantworten. So, dann steigen wir ein, das war das, dann steigen wir ein in dieses letzte Thema, das ich noch mit euch teilen darf, wie die Dynamik des Evangeliums unsere Beziehungen von Grund auf verändert. Ist ja ein Thema, was für euch vermutlich, sage ich mal so von der Lebenssituation her, genauso drängend ist. Ist ja auch irgendwie gemein, man muss alle Themen mit Beruf und Beziehung, man muss ja die alle in einer Lebensphase irgendwie angehen. Das ist total gedrängt, alles auf einmal in einer verrückten Welt, das ist schwierig. Aber auch hier hat das Evangelium Antwort. Auch hier beginnt alles, was wir schwierig finden bei dem Thema Beziehungen, Partnerschaft, Ehe, Sexualität, was wir schwierig finden, beginnt alles, wie alle anderen Themen, beginnt alles im Garten Eden, im Sündenfall. Der gute Plan Gottes, den er entworfen hat und die Sünde, die alles kaputt gemacht hat und das Evangelium in Christus, was uns erlöst hat von dem Fluch der Sünde. Auch an dieser Stelle ist diese große Linie der Erlösung wichtig zu verstehen, damit wir einen entspannten, guten Weg gehen können. Denn das Grundproblem bei der Beziehungsfrage ist das Misstrauen gegenüber Gott. Wir vertrauen Gott nicht. Und das hat angefangen mit dieser Frucht, die Schlange, die gekommen ist. Sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Glaubt, kann man wirklich Gott vertrauen? Oder wenn du ihm vertraust, dann wird er dich garantiert alt als Single sterben lassen oder als Missionar nach Afrika schicken, du wirst sterben dort. Das ist, was uns oft bewegt. Das ist die gleiche Geschichte bei Adam und Eva. Das Misstrauen gegenüber Gott. Und Gott hat, ich sage jetzt mal so, ich erzähle mal die Story ein bisschen anthropomorph, Gott hat dann 4000 Jahre lang nach dem Sündenfall, hat er Menschen geschickt, die immer wieder reingehauen haben, Propheten und so weiter, die gesagt haben, nee, Gott, es lohnt sich, nach Gottes Plan zu leben. Gott hat Ahnung vom Leben, Junge. Gott weiß, wie das Leben funktioniert. Gott weiß, wie er euch gemacht hat. Glaub und vertrau ihm doch. Es macht Sinn, das zu tun, was Gott sagt. Und nach 4000 Jahren hat Gott irgendwie gecheckt, das mit den Regeln, das funktioniert nicht bei den Menschen. Ich kann ihnen ein super Buch geben. Ich kann ihnen alles sagen. Sie machen es nicht. Warum nicht? Ist wie bei der Erziehung. Hat mal einer gesagt, ich kann meinen Kindern sagen, was ich will. Die machen mir alles nach. Also, ich sage es mal so, von Gottes Sicht aus, Gott hat irgendwann gemerkt, natürlich hat er es schon lange gewusst, aber ich erzähle es halt mal so, dass die Regeln allein Menschen nicht verändern. Das diskutiert gerade Paulus im Neuen Testament dauernd. Die Regeln, die Gebote, die Gesetze sind alles super. So funktioniert's. Aber die verändern kein Herz. Also muss Gott selber kommen. Damit die Menschen quasi an ihm als Beispiel sehen, weil wir nicht so abstrakt denken können, sondern konkret denken. Damit sie an ihm sehen, wie funktioniert das Menschsein eigentlich? Wie funktioniert Beziehung? Was hat sich Gott gedacht? Und ihm nacheifern können und gleichzeitig auch noch er uns erlöst von diesem Fluch, der auf uns liegt beim Thema Beziehung. Und das ist in Christus passiert, im Evangelium. Gott entkräftet das Misstrauen, das wir gegenüber ihm haben. Wenn du das Evangelium verstanden hast, dann stehst du nicht mehr wie Adam und Eva vor diesem Baum und sagst, mein Gott, mir was vorenthalten. Da ist was und das sieht geil aus und das will ich haben. Dann hört das auf, wenn du das Evangelium verstanden hast. Und deswegen ist die Lösung für die ganzen Schwierigkeiten beim ganzen Partner-Sex-Ehe-Thema ist Christus, ist Jesus. Wenn du ihn verstehst, ihn begreifst, dann werden sich die anderen Dinge ordnen. Und das reflektiert Paulus vielleicht am intensivsten im Römerbrief, wo er über mehrere Kapitel hinweg beschreibt, was ist eigentlich mit den Regeln. Die Regeln, die Gott gegeben hat, die Gesetze, die Gebote, die sind super, die sind genial. Und wenn wir sie einhalten würden, dann wird's funktionieren. Aber Problem, keiner macht's. Auch er selber kriegt's nicht hin. Macht er deutlich. Und dann bringt er den Turnaround in Kapitel 8, Vers 1. Christus hat uns erlöst. Ne? In Christus sind wir frei gemacht. Und dann jubelt er ein ganzes Kapitel lang, in Kapitel 8, über diese Freiheit, die er in Christus hat. Und dann ab Vers 31 kriegt er so ein einen coolen Drive rein, wo mir jetzt wichtig ist an der Stelle, wo er sagt, wir brauchen Gott eigentlich nicht mehr misstrauen. Ne? Was können wir jetzt noch sagen, schreibt er hier, Römer 8, Abvers 31. Nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist Evangelium. Volle Fülle in Christus. Gott enthält dir nichts vor. Und ich habe ja gestern schon Epheser 1 am Anfang erwähnt. Epheser 1 bringt ja das Gleiche. Gott hat in Christus alle geistlichen Segnungen in der Himmelswelt über dir ausgeschüttet. Es gibt nichts. Gott ist durchgelaufen durch einen Laden im Himmel mit dem großen Einkaufswagen, hat einmal die ganzen Regale ausgeräumt und du stehst unter der Klappe und hat alles über dir ausgeschüttet. Es gibt nichts, was er dir vorenthalten hat. Du brauchst nicht mehr vor dem Baum stehen und sagen, aber das hätte ich noch gerne. Es gibt nichts, was Gott dir vorenthalten hat. Alles hast du in Christus. Und das ist der Punkt. Wir wachsen nie über das Evangelium hinaus, sondern immer in das Evangelium hinein. Wenn du mehr in diese Wahrheit Gottes hineinwächst, desto mehr begreifst und ergreifst du, dass eigentlich das Misstrauen, was in dir ist gegenüber Gott, Sünde ist und gar nicht Freiheit, sondern Gebundenheit. Und dass du in Christus alle Freiheit hast, vor allem Freiheit von dir selber. Und das zieht sich rein in die drei Themen. Ich habe euch mal jetzt drei Themen mitgebracht für heute. Man könnte jetzt die ganzen Themen, aber das sind so, wo ich denke, mit denen könnt ihr euch identifizieren. Die Frage nach der Partnerwahl, dann das Sexthema und das Ehethema. Ich kann es nur anreißen, weil das Schema ist immer dasselbe. Wenn ihr nichts mitnimmt von den einzelnen Punkten, dann nehmt dieses Schema immer mit. Alles beginnt im Garten Eden mit der guten Schöpfung Gottes. Ja? Und alles geht kaputt durch den Sündenfall und alles wird erlöst in Christus. Auch deine ganze Beziehungskiste wird erlöst in Christus. Beim Partnerthema, fangen wir mal mit dem ersten an. Beim Partnerthema sagt die Sünde ja so, hey, wenn du dich nicht kümmerst um dich, wenn du nicht dafür sorgst, dass das gut wird, dass du den Richtigen dir angelst oder die Richtige, dann tut's niemand. Ist dein Ding. Und wart nicht so lang. Biologische Uhr tickt, irgendwann ist rum, die Guten sind vergeben, dann musst du dich mit den Doofen abgeben und so. Ja? Das ist alles Lüge, das ist alles Sünde in unserem Kopf und trotzdem ist keiner von uns frei davon. Trotzdem spukt es in uns rum und das Evangelium setzt sich da frei davon und sagt, nein, warum sollte dir Gott irgendetwas vorenthalten? Hat er dir nicht alles geschenkt in Christus? Gott meint es gut, ich möchte ihm vertrauen. Wir sind so oft, oder das habe ich öfters erlebt bei Jugendlichen, die dann in ein gewisses Alter gekommen sind, junge Erwachsene, die dann gesagt haben, so, ich will aber jemand, ich brauche aber jemand und wenn ich halt bei uns in der Gemeinde oder so oder auf die Jugendfreizeit niemand finde, dann nehme ich halt irgendjemand und so. Und ob der dann Christ ist, ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe jemand. Ich kann nicht alleine bleiben. Ich war hier als ich habe es ja schon gestern erzählt, 16, 17, 18-Jährige war ich hier auf der La Höhe manchmal auf manchen Freizeiten. Und in dieser Zeit gab es eine Haustochter. Gibt es Haustöchter noch hier? Nicht mehr. Wie heißt das jetzt? Gibt es gar nicht mehr. Aber ihr habt schon gehört davon. Okay, also früher gab es so ein freiwilliges Jahr hier, das waren dann die ganzen guten Feen, die durchs Haus gefegt sind und entweder alles sauber gemacht haben oder wenn niemand hingeguckt hat, auch den Scheiß gebaut haben im Haus. Aber meistens waren sie für die guten Sachen zuständig. Und da gab es eine zu der Zeit, die da war in diesem Jahr, das waren immer so 20, 30 Mädels und die mit der habe ich ein bisschen Kontakt gehabt. Mein Bruder war eine kurze Zeit mit ihr befreundet und wir haben ein bisschen Kontakt gehabt und an der habe ich genau dieses Schema gemerkt. Die wollte unbedingt einen Freund haben und so. Und dann hat es nicht geklappt, nicht mit meinem Bruder, nicht mit zwei, drei anderen oder so. Und dann irgendwann kam so ein charmanter Moslem vorbei. Und der war so nett. Und der war so super. Und sie hat ja auch keinen anderen gefunden. Und wenn es halt kein Christ ist, dann ich kann nicht alleine bleiben. Und dann heiratet sie ihn und dann ist es auch echt gut, kriegt zwei, drei Kinder, das läuft echt gut. Und irgendwann merken sie irgendwie so, das funktioniert nicht. Also was hat Jesus mit Allah zu tun? Das Leben läuft auseinander und es wird nur Streit und Hass und am Schluss ist alles kaputt. Alles kaputt. Warum lässt Gott es zu? Fragt man dann in so einer Situation. Warum hat Gott es zugelassen? Hey, das hat nicht Gott zugelassen. Natürlich ist alles grundsätzlich unter seiner Zulassung, aber das hast du dir selber eingebrockt, wenn du so einen Weg gehst. Gott hat gesagt, du findest alles in mir. Diesen coolen Vers, der finde ich so super, 37, Vers 4, Psalm 37. Finde deine Lebensfreude im Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sehnt, oder? Das Problem ist nicht, dass Gott uns Lebensfreude vorenthält, sondern das Problem ist, die Sehnsucht unseres Herzens ist auf das Falsche gerichtet. Und deswegen, wenn du Christus lernst zu genießen, ich bringe immer wieder den Westminster-Katechismus, ihn in allem zu genießen, dann wird auch die Sehnsucht deines Herzens in die richtige Richtung gelenkt. Misstrau dir. Das ist so anders als Hollywood und alle uns heute sagen, die sagen, vertrau nur dir, vertrau nur deinem Gefühl, vertrau nur und lass es raus und leb dein Ding. Das ist Freiheit. Nein, das ist Sklaverei. Misstrau dir, vertrau nur dem Herrn. Er wird die Sehnsucht deines Herzens in eine Richtung lenken, wie du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Und er wird sie selber erfüllen und stillen. Das Problem ist nicht, dass du den Richtigen nicht findest, sondern dass die Sehnsucht auf das Falsche gerichtet ist in dir. Und dann kann man sagen, ich will es mal so sagen, so wie ich vorher gesagt habe, ist doch egal, welchen Beruf du nimmst. Dann sage ich mal, es ist auch egal, ob du jemanden findest oder nicht. Du sagst, nein, das ist nicht egal. Doch, ist egal. Es ist echt egal. Wenn Jesus dein Alles ist, deine Lebensfreude ist, ist es egal, ob du nachher einen Partner, eine Partnerin findest oder nicht. Das ist nicht entscheidend. Jesus ist dein Alles. Das ist entscheidend. Das hört sich sehr revolutionär an, aber es ist genau das, was das Neue Testament uns entfaltet. Ne? Denn sind wir mal ganz ehrlich, auf der ganz praktischen Ebene, alles hat seine Vorteile, oder? Alles hat seine Vorteile. Da kommt eine Frau zu mir bei uns in der Gemeinde, die sagt, Manuel, du musst mit meinem Mann reden, der wird zum Alkoholiker. Sage ich, erzähl mal, kann mir gar nicht vorstellen, kenne ja einen Mann ganz lieber. Sagt sie, doch, der verlangt jetzt von mir, dass er sogar zweimal in der Woche ein Bier trinken darf. Sage ich, oh, da bist du, glaub, echt beim Falschen. Weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich trinke zwei an einem Abend. Das glaube ich nicht, du machst nur Spaß, Manuel. So, nee. Also, was ich damit sagen will, es muss ja nicht immer so laufen, ne, dass du unterm Scheffel stehst, dann, wenn du die Falsche heiratest. Aber wenn du verheiratet bist, läuft unglaublich viel Kreativität, Zeit, Energie läuft in deinen Partner rein. Sagst du, will ich ja auch. Ja, ist okay, es ist nicht schlimm, dass du das willst. Aber man muss sich einfach dessen bewusst sein. Viele große Dinge dieser Welt sind von Menschen gemacht worden, die nicht verheiratet waren. Weil viel Zeit, Kraft und Energie einfach nicht frei ist, gebunden ist, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast. Das ist übrigens der Grund, warum Jesus nie verheiratet war. Seine Mission wäre nicht denkbar gewesen als Verheirateter. Und warum Paulus in 1. Korinther 7 das hier so sagt, er sagt so, ich würde mir wünschen, alle wären wie ich, der war auch Single. Die zwei wichtigsten Menschen im Neuen Testament waren Singles, keine Verheirateten. Was ist passiert in unserer frommen Welt, dass man Singles zu Menschen zweiter Klasse degradiert hat? Und nur Verheiratete was gelten, da ist doch was kaputt im Kopf. Eigentlich war das vor 200-300 Jahren nicht so, da war die Gesellschaft so. Die kleinbürgerliche, nachindustrialisierte Gesellschaft, die hat nämlich den Ehestand hat gesagt, das ist das Wichtigste für Menschen. Dann sind sie was wert und vor allem unverheiratete Frauen, es waren meistens Frauen, weil die Männer, da gab es keinen Überschuss, die sind ja immer bei den Kriegen gestorben und so. Die Frauen, die Unverheirateten, die übrig geblieben sind, die waren nichts wert. Und wisst ihr, was die Antwort der Frommen drauf war, der Pietisten? Das Diakonissenamt. Deswegen sind Diakonisseneinrichtungen gegründet worden. Da hat eine Frau eine Uniform bekommen. Ein Beruf in der Zeit, wo eine Frau keinen Beruf ergriffen hat. Sie ist geadelt worden und damit haben die gesagt, so sieht Gott Singles. Sie sind genauso wertvoll. Und das zeigen wir mal nach außen mit einer geilen Uniform. Heute ist sie nicht mehr so geil, ehrlich. Aber damals war die auf dem Höhepunkt ihrer Zeit. Das war quasi dem Militär und der Feuerwehr und so angepasst. Das war Hammer. Das wäre die richtige Antwort von uns Christen. Und dann schleicht sich dieser kleinbürgerliche Mief wieder in unsere Reihen und auf einmal ist wieder nur Verheiratete was. Und wenn du keinen findest, oh, dann ist was falsch. Ein bisschen komisch wahrscheinlich. Wahrscheinlich ziehst du die Klopapierrolle falsch rum auf oder so. Ja? Also, mach dich frei von allen Lügen, die unsere Kultur dir in den Kopf reingibt, die sagt, du musst das haben, ansonsten bist du nichts wert. Das ist nicht wahr. Paulus sagt, jeder hat seine Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Finde raus, was deine wahre Sehnsucht deines Herzens ist. Und lass dir nicht von der Gesellschaft indoktrinieren. Doch, das musst du so fühlen. Doch, 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 du bist ganz bestimmt so. Du fühlst das und du willst das auch so. Ne? Sondern hab deine Freude am Herrn. Komm zu Jesus. Hol dir alles, was du brauchst, damit dein Tank gestillt ist bei ihm. Und dann hast du den Blick endlich frei mit der Christusbrille auf, was du wirklich willst und wirklich brauchst. Und nicht deine Hormone oder die Filme oder Insta oder irgendjemand suggeriert dir, was du zu haben hast. Das ist das Erste bei der Partnerwahl. Wenn du das Evangelium verstanden hast, kann es dich frei machen von allen Süchten, von allem Druck und von allen Vorstellungen, die andere dir aufdrücken wollen. Oder auch vielleicht deine eigenen Hormone dir aufdrücken wollen. Und da sind wir beim nächsten Thema, Sex. Das hat auch viel mit unserem Innenthema zu tun. Ne? Die auch hier wieder der Entwurf der Sünde, die sagt, hey, hol dir, was du brauchst. Niemand achtet auf dich. Schon gar nicht Gott. Der will dir die besten Sachen will der dir vorenthalten. Ne? Es gibt zwar wunderschöne Bäume, aber das wäre der geilste. Und zu dem hat er gesagt, den kriegst du nicht. Das ist typisch Gott wieder, oder? Ist immer das gleiche Muster. Auch beim Thema Sex, das gleiche Muster. Was uns die Sünde über alle Kanäle, jeder Film, jede Short-Video, irgendwas, alles trimmt dir das ein. Du musst es haben, du brauchst das und so. Und das Evangelium sagt dir, hey, sollte Gott dir irgendwas vorenthalten? Er hat dir alles gegeben. Er hat sein Bestes geopfert für dich. Es ist nicht ein Beweis, dass er dir nichts vorenthalten will. Vertraue ihm doch. Und so entwickelt, wenn wir die Bibel richtig sehen, entwickelt die Bibel neben dem, dass sie entlarvt, wo die Lügen überall sind auf dem Sexgebiet, entwickelt sie durch das ganze Wort eigentlich ein positives Bild von Sexualität, ein ganzes Buch darüber. Also das Hohelied der Liebe ist eigentlich ein christliches Kamasutra, sozusagen, könnte man sagen. So, wie funktioniert eigentlich Sex? Und es beginnt alles hier in der Schöpfungsgeschichte. Immer zieht sich der Bogen von der Schöpfungsgeschichte. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seine Frau hängen, sie werden zu einem Fleisch werden. Sie waren beide nackt, der Mann oder der Mensch, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist so ein cooler Entwurf für Sexualität, wo Gott sagt, dann funktioniert sie gut. Ne? Jede Maschine ist für einen bestimmten Zweck erfunden worden und es gibt Bereiche, wo sie gut funktioniert, aber auch Bereiche, wo sie nicht so gut funktioniert. Ne? Also mal so, ich kann natürlich auch im Gartenhäcksler meinen Gurkensalat machen, aber dafür wurde er nicht erfunden. Ne? Das ist nicht der Zweck von diesem Gerät gewesen. Und so sagt Gott, so habe ich es gedacht. Sex ist das Fragilste, das ist das Verletzlichste in uns, was einen Schutzraum braucht, was so beschützt werden muss, dass Gott extra eine vertragliche Bindung erfindet und schafft, dass dieser Schutzraum gegeben ist, nämlich, dass jemand sich vertraglich an seinen Ehepartner hängt und sagt, nie wieder wird das getrennt. Nur dann entsteht dieser Schutzraum, wo dann beide nackt sein können und sich nicht schämen brauchen. Ansonsten ist dieses Thema so schambehaftet, so verletzlich und verletzend. Das kennst du aus deinem eigenen Leben. Und dann im Raum dieser exklusiven Beziehung zwischen Mann und Frau, dann kann man das Hohelied lesen, was sich da entfaltet an Schönheit. Aber wenn es außerhalb dieses Raumes stattfindet, dann kannst du den Rest von der Bibel lesen, was dann passiert. Dann ist Inzest, Sodomie, alles Mögliche. Hat mal in Amerika, gibt's ja in manchen Staaten, gibt's ja gerade so ein bisschen ein Flashback zu ein bisschen restriktiveren Gesetzgebungen. Und da, ich glaube, es ist in Idaho, bin mir nicht ganz sicher, habe es jetzt die Woche gelesen, da haben die quasi per Gesetz jetzt verboten, Schriften, die pornografische oder sexuell exklusive Inhalte sozusagen transportieren, die sind verboten. Und jetzt hat ein Familienvater geklagt und gesagt, dann muss die Bibel verboten werden. Und er hat recht, natürlich hat er recht. Die Bibel ist voll von Inzest und Sodomie und diesem ganzen Rumhuren und alles Mögliche. Das ist so voll davon, ne? Weil das ist die Realität der Sünde. So ist es. Wäre natürlich schade, wenn die Bibel da verboten würde. Aber recht hat er. Wir haben an ein paar Stellen die Schönheit der Sexualität, aber an vielen Stellen die Gebrochenheit, wenn sie nicht im Schutzrahmen der Ehe eingebunden ist. Und das hat mit unserer Biografie zu tun. Wie wir lernen, über Sex zu denken, oder? Wie, weiß nicht, wann hast du das erste Mal über Sex nachgedacht? Bei mir war es mit 5. Als nämlich mein heute homosexueller Nachbar mit mir so ein paar Sachen gemacht hat, ne? Oder dann mit 8, als ich in so Heizungsrohren, die vor unserem Haus lagen, die Pornozeitschriften so eingerollt und reingesteckt von unserem anderen Nachbar gefunden habe. So, und als meine Mutter mit 11 mich aufgeklärt hat, ja gut, kannte ich halt schon das eine oder andere. Sag mal, war es so, ne? Und das wird bei euch vielleicht ähnlich sein. Keiner, in der Regel hat keiner eine sündenfreie Lernbiografie. Jeder Biografie von euch ist auf sexuellem Gebiet von Sünde durchzogen, von Gebrochenheit. Jedes fünfte Mädel von euch ist statistisch gesehen missbraucht worden. Auch manche von euch Jungs sind missbraucht worden. Und dann habt ihr irgendwie eure erste Lernerfahrung gemacht. Und die hat so viel an Gebrochenheit und an Scham reingebracht in euer eigenes Leben. Unsere ganze Gesellschaft ist so kaputt an dieser Stelle, weil sie nicht tief genug denkt, was brauchen wir Menschen. Weil sie denkt, das Problem von Sex ist, da sind wir wieder bei Sigmund Freud, wir leben eigentlich das, was Sigmund Freud gesagt hat. Das Problem von Sex ist, dass da ein paar Moralwächter sind, die sagen, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht. Und wir müssen uns davon befreien, müssen uns outen, jeder muss ausleben, was in ihm ist. Und was wir haben, ist nur kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Transitions oder Detransitions beschäftigt, solche Sachen beschäftigen mich. Also Menschen, die sich umoperieren lassen ins andere Geschlecht. Und jetzt wird gerade eine Klinik geschlossen, die das gemacht hat in England, weil so viele Leute, die umoperiert wurden, quasi sagen so, ich will jetzt eigentlich wieder zurück, aber geht nicht mehr. Die Brüste sind aboperiert, alles ist kaputt, die können sowieso nie Sex haben und die können nichts empfinden und sind inkontinent, weil alles kaputt ist. Ne? Und die werden für immer kaputt sein. Wenn wir denken, diese Welt mit ihrer Sünde hätte eine Antwort auf das Problem der Sexualität, ist das eine Lüge. Nur Christus hat die Antwort auf das Problem. Denn das Tiefste in uns ist, dass wir einen Mangel an echten, liebevollen Beziehungen spüren in uns. Es gibt so viel Nichtverarbeitetes an Gefühlen, Emotionen, an biografischen Sachen in uns, dass das so ein Schmerz, jeder trägt so einen Schmerz in sich rum, so eine Leere in sich. Und einer der Kirchenväter hat es mal so gesagt, unsere Seele ist unruhig in uns, bis sie Friede findet in dir, bis sie Ruhe findet in dir. Nur dort wird unser Liebestank gefüllt, nur dort wird dieser Schmerz, dieses Mango, was du in deinem Leben spürst, aufgefüllt. Und alles andere ist Bullshit. Alles andere macht dich kaputt. Und deswegen gilt auch in diesem Bereich das Erste, komm zu Jesus. Geh zu Jesus, lass dich dort füllen. Denn nichts, was die Gesellschaft dir sagt, wird dir Befreiung geben, auch wenn du es noch so exzessiv auslebst. Und ich habe wirklich schon Menschen begleitet, die exzessiv Sexualität ausleben, Sadomasochisten oder so, die ich begleitet habe. Wirklich ganz kranke, kaputte Menschen. Und das ist nicht, das ist nur Gefangenschaft und Gebrochenheit. Als Jesus die Ehebrecherin trifft, ihr kennt vielleicht diese Geschichte in Johannes 8. Es ist so schön, wie er ihr begegnet, oder? Während die Pharisäer wieder nur auf der Werteebene und auf der Verhaltensebene argumentieren, die hat die Ehe gebrochen, die muss gesteinigt werden, sagt Mose, was sagst denn du, Jesus? Um ihm eine Falle zu stellen, sieht Jesus viel tiefer. Er sieht diese Frau und sieht vor allem, da ist kein Mann. Warum ist da nur die Frau und kein Mann? Wo ist denn der Kerl? Der hat sie einfach nur ausgenutzt. Sie hat sich ihm an den Hals geworfen, weil sie so gerne geliebt werden will. Und dann benutzt der Kerl die Frau wie ein Stück Rindvieh. Habe ich schon mal zu einem meiner Freunde gesagt, weißt du, du bist wie so einer, der die Milch abzapfen will, aber die Kuh nicht kaufen. Ja? So einer bist du. Du nutzt sie aus. Heirate die Frau, alles andere ist verlogen. Und so macht dieser Mann, der nutzt diese Ehebrecherin, also diese Frau aus und macht sie damit, stempelt sie damit ab zur Ehebrecherin und sie hat den Liebestank wieder nicht gefüllt und dann steht sie vor Jesus und Jesus verurteilt sie nicht, denn er sieht tiefer, das Evangelium sieht tiefer. Natürlich ist es Sünde, was sie gemacht hat, natürlich ist deine Pornografie Sünde, ist klar, aber Jesus sieht halt tiefer. Er sieht, was der tiefste Grund deiner Gebrochenheit ist und das ist Sünde in deinem Leben, diese hässliche Sünde. Und er sagt zu den Pharisäern, und das ist das Coole, er sieht nämlich, dass diese Sünde, die diese Frau in ihrem Leben hat, dieselbe ist, die auch sie haben in ihrem Leben. Und er sagt zu ihnen, wer von euch, okay, komm, lass sie uns steinigen, let's go. Der Erste ist der, wo keine Sünde hat in seinem Herzen. Und dann gehen sie alle. Er hat sie entlarvt, oder? Und das wäre doch eine geile Kultur für uns als Christen, wenn wir so miteinander umgehen würden, nicht sagen würden, also ein Christ kennzeichnet sich dadurch aus, dass er das nicht machen, das nicht darf und das nicht darf und das nicht darf. Sicher ist das alles Sünde, sicher ist das alles nicht gut für dich, aber das ist nicht das Grundproblem, dass jemand homosexuell lebt, ist doch nicht das Grundproblem, sondern das Grundproblem ist, dass er nicht Jesus genießt und deswegen muss er irgendwas anders genießen und dann ist bei dem einen das und beim anderen das, ist egal. Und es ist dieselbe Sünde, die auch in deinem Herzen ist. Du brauchst dich nicht über die anderen erheben, nur weil bei dir solche Sachen nicht vorkommen. Das ist die gleiche Sünde. Und deswegen ist die Lösung eben auch das Evangelium. Lass dich füllen von der Gnade Gottes in deinem tiefsten Herzen. Und dann werden sich Sehnsüchte in dir entwickeln, die rein sind. Sehnsüchte in dir entwickeln, die voller Gnade sind, die voller Freundlichkeit sind. Wenn du immer nur versuchst, die Sünde loszukriegen, das ist der falsche Weg. Füll dich mit Jesus. Und damit komme ich zum letzten Bereich, Ehe. Letzte Woche war Weltfrauentag, habt ihr mitgekriegt wahrscheinlich, oder? Was habt ihr gemacht? Habt ihr gefeiert, ihr Frauen? Nee. Also ich hab natürlich die Zeitungsstatements gelesen. Ich finde immer interessant, dann kommen die Artikel. Und in einem Artikel wurde eine Feministin zitiert oder hat einen Artikel geschrieben. Die hat gesagt, man müsste die Ehe abschaffen, weil die Ehe ist ein Unterdrückungsinstrument des Kapitalismus. Ne? Finde ich immer super, mag ich immer gleich solche Formulierungen. Weil Männer heiraten, oder es ist erfunden worden, dass Männer Frauen heiraten, damit sie eine billige Arbeitskraft hat, die nach den Kindern guckt, damit sie machen können, was sie wollen. Ne? So. Das ist mal ein wirklich positiver Blick auf Ehe. So, da hat man richtig Lust drauf. So. Die Kommentare drunter waren dann auch super in dem Zeitungsartikel. Jetzt heirate ich erst recht, du nervst mich und so. Ja. Also, ich war schon mit 4 Frauen verheiratet. Ich habe echt Ahnung. Es war immer die gleiche Frau, aber alle 5 Jahre ist die Zellstruktur so ziemlich anders. Und meine Frau war auch völlig anders. Ne? Also, meine Frau, die ich heute habe, ist nicht mehr die Frau, die ich kennengelernt habe. Als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe mich gerade daran erinnert, als jetzt unser Sohn seine Freundin mitgebracht hat. Meine Frau war so die erste, die war so schüchtern als Mädchen, oder? Als ich sie mit nach Hause gebracht habe, ich glaube, sie hat 6 Monate gebraucht, bis sie das erste Glas Wasser getrunken hat in meinem Elternhaus. Ne? So schüchtern war die. Ist sie heute nicht. Gar nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr schüchtern. So, ich sage zu ihr manchmal, hey, du hast dich echt gut entfaltet. Kannst du nochmal einen Gang zurückschalten, bitte? So, ja. Sie ist fast das Gegenteil manchmal, ne? Aber so ist es, wir verändern uns. Wir verändern uns, und die Ehe ist auch ein Ort, wenn sie wirklich geborgen ist und gut ist, dass das auch sein darf, Veränderung. Ich brauche nicht viele verschiedene Frauen. Ich habe eine Frau, die ist dauernd anders, ne? Wenn ich da einen positiven Blick darüber habe, über die Veränderung, die mit uns Menschen geht, dann kann ich das feiern, ne? Die Sünde sagt mir bei dem Thema Ehe, hol dir raus, was du brauchst, ne? Ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht leben, mach du mich glücklich. Chantal oder so, aber Jesus sagt was ganz anderes. Heißt jemand Chantal? Ich wollte niemand beleidigen. Okay, so, das ist eigentlich nicht gut, sorry. Gott meint's gut, auch in der Ehe. Und diesen Blick, den haben wir oft nicht. Der ist kaputt gegangen, nämlich durch unsere Gesellschaft, die Familie und die Ehe wirklich in so Konflikte reinbringen, in so Rollenkonflikte. Wie gehen wir miteinander um? Das ist doch alles patriarchal und das ist doch alles Unterdrückung und du müsstest eigentlich viel mehr und die Frauen sollen auch alle arbeiten und so. Hey, das ist alles völlig egal, dieses ganze Modell von wer macht was und wie, das ist alles Bullshit unserer Gesellschaft. Die Bibel entwirft ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Thema, und das beschreibt Paulus hier in Epheser 5. Denn wenn ihr das mal genau lest, wenn du kannst da dieses Kapitel mit einem sündigen, zerstörenden Blick lesen oder mit einem geheiligten Blick, mit einem Evangeliumsblick. Ich lese es euch mal vor. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, wie sie ihren eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selber was Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass es hier von Christus in der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage trifft auf jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. So, du kannst es auf zwei Arten lesen, ne? Du kannst es mit dem gebrochenen Blick der Sünde lesen. Was muss ich tun, was muss er tun? Oder was muss ich tun, was muss sie tun? Nee, du machst es nicht gut. Du musst es und da steht's doch und so, ne? Und viele, viele Jahrhunderte und in vielen Beziehungen ist das auch so gelesen worden. Was muss wer tun? Aber das ist nicht die Zielrichtung von Paulus an dieser Stelle. Sondern was zieht sich als das Main-Thema hier durch? Das ist Christus. Geh mit ihr um, wie wenn du Christus wärst. Behandle ihn christusgemäß. Das ist das Thema. Das Evangelium nimmt alle Lügen weg. Das Evangelium nimmt sowohl die Lüge des Patriarchalismus als auch des Patriarchats, als auch die Lüge der Genderlehre, egal was es ist, es nimmt alles weg und entlarvt sie christuszentriert und sagt, geht doch mit ihr so um, dass es christusgemäß ist. Das ist die Zielrichtung des Evangeliums. Und alles andere wird sich dann regeln im Miteinander. Und alles andere ist dem auch nachrangig. Fang nicht an mit dem Zweitrangigen, also was muss wer tun, welche Aufgaben, welche Rollen muss ich erfüllen. Das ist alles zweitrangig. Fang doch mal mit dem ersten Schritt an, Jesus in allem zu sehen, ihn in allem reinzunehmen. Und dann wird sich nämlich euer Verhalten ähneln am Ende, auch wenn es vielleicht unterschiedliche Rollen gibt. Am Ende werden sie ganz ähnlich ausgefüllt werden und deswegen beginnt er diesen Text mit ordnet euch einander unter, weil am Ende ist es der Job von beiden. Auch wenn sie wirklich, ich bin Komplementarist, also es gibt wirklich, Männer und Frauen sind unterschiedlich mit unterschiedlichen Aufgaben, aber am Ende füllen sie diese Aufgabe, wenn sie sie christusgemäß ausfüllen, so aus, dass sie am Ende sich doch wieder ähneln. Weil es mit der gleichen Herzenshaltung, mit der gleichen Demut, mit der gleichen Dienstbereitschaft und Liebe ausgefüllt wird gegenüber dem anderen. Und so wird Ehe aus einem Gegeneinander zu einem Füreinander. Nicht nur ein Miteinander, sondern ein Füreinander. Ich gebe mein Leben für meine Frau. Sie ist mein Augapfel. Ich will nur, dass sie ein gutes Leben hat. Dass es ihr gut geht. Das ist das Ziel meiner Ehe. Und nicht, Hauptsache ich. Das ist Sünde. Und damit komme ich zum Schluss. Das Wesen der Sünde ist immer tief in mir verwurzelt. Der Verräter in mir sagt immer, ich muss zum Zug kommen. Das Wesen des Evangeliums, der Christus in mir sagt immer, du, ich will dich groß machen, ich will dich glücklich machen, ich will dich lieben. Das ist das Wesen. Und alles, was wir mit Gesetzlichkeit, mit Moral, mit Ethik versuchen zu regeln, das kann ganz lang gut gehen. Wir können auch wirklich irgendwie ein christliches Wertegerüst entwerfen, was mit diesen Regeln arbeitet. Das ist okay. Aber es führt dich letztlich immer in eine Unfreiheit rein. Das Evangelium führt dich in Freiheit. In Jesus wirst du alles finden, was du brauchst. Die tiefste Sehnsucht deines Herzens wird gestillt werden. Und von da aus werden sich die Dinge deines Lebens regeln. Und dann wirst du Freiheit entdecken, weil du Christus genießt und nicht deinen Durst an Brunnen stillst, die doch deinen Durst nicht stillen können, sondern Christus allein kann den Durst deines Herzens stillen. Amen. Lass mich beten. Jesus, und so danke ich dir, dass du unser Ein und Alles bist, Herr. Und du siehst bei diesen ganzen Themen, da ist so viel confused in unserer Welt, so viel kaputt. Und wir werden angelogen von allen Seiten. Du musst, du brauchst, du sollst. Gesetzlichkeit von jeder Ecke. Ich bete darum, Herr, dass du uns in eine Freiheit reinführst. Du siehst jeden Einzelnen hier. Du siehst unsere Kämpfe, unsere Gebrochenheit. Du siehst unsere Biografie, die so voller Schmerz und so voller Sünde ist. Du siehst unsere Sehnsucht nach Freiheit, nach Liebe, nach Annahme. Und ich bete darum, Herr, dass wir sie bei dir gestillt bekommen. Dass das Evangelium uns frei macht von allem, einschließlich uns selbst. Danke, Jesus, dass du dieses Potenzial reingelegt hast und dass es uns zugänglich gemacht hast in dir. Vielen Dank. Amen. Jetzt habt ihr eine kleine Gruppenzeit noch bis zum Mittagessen. Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Die könnt ihr diskutieren. Die sind eigentlich fast analog mit den Fragen, die du gerade vorher in deiner Stille bewegt hast, ne? Fühl mal dem nach. Was treibt dich innerlich an bei diesem ganzen Thema Ehe, Sex, Partnerschaft? Was treibt dich an? Welches Bedürfnis? Und wie kann das im Evangelium gestillt werden?